Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Schönen guten Tag zusammen und ich blicke wieder in bekannte Gesichter, das freut mich sehr. Die Podcast-Crew ist vollständig. Herzlich willkommen, hi Alex und hi Martin.
Grüß euch, servus.
Hallo.
Wir wollen heute wieder, ich bediene mich wieder da von deinem Spruch, Alex, einmal zur Hirnrinde und zurück. Und wer die letzten Folgen von uns gehört hat, der weiß, dass wir uns so gängige Management-Sprüche oder andere Sachen, die da draußen so kursieren, näher angucken, so auch heute. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich an dieser Change-Kurve dran? Der eine oder andere von euch kennt die bestimmt. Es geht ja um die, also ich kenne sie als 7 Phasen. Das ist dieses Change-Kurve von Kübler-Ross. Korrigier mich. Wir machen gleich noch eine Einordnung. Aber es geht ja darum, wenn man irgendwelche Veränderungsvorhaben anstößt, dass man dann diese Change-Kurve im Blick haben sollte. Das gehört sozusagen zum guten Management-Ton dazu als Change-Manager. Und die erste Phase ist immer der Schock, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Und die Leute befinden sich in diesem Widerstand. Das ist dann der zweite Punkt, ist Verneinung und Ablehnung. Der dritte Punkt dieser Kurve ist die rationale Akzeptanz, dass man schon irgendwie sieht, dass sich da was tun könnte, dass da was dran ist. Die emotionale Akzeptanz. Dann geht man in die Test- und Ausprobierphase, die Erkenntnisphase und als letztes dann die Integrations- und Konsolidierungsphase. Das ist das, was ich unter der Change-Kurve verstehe, die sicherlich da draußen weit verbreitet ist. Und wir wollen uns jetzt heute mal angucken, was da eigentlich dran ist an dieser Methode. Und wir beginnen mit einer historischen Einordnung. Alex, da bist du unser Mann.
Genau, also wir haben uns ja die Change-Kurve nach Kübler-Ross-Streich vorgenommen. Und die ist nach wie vor sehr prominent. Also wenn man quasi MBA macht, also im Bereich Change-Management, wird das gelehrt. Ja, also es ist nichts Altes. Obwohl historisch gesehen kommt es, hat das ja die Ursprünge in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, nämlich eine Dame namens Elisabeth Kübler-Ross, renommierte Psychiaterin, die sich ihr Leben lang auf Sterbeforschung konzentriert hat und auch Mitbegründerin dieser Hospiz- und Palliativpflege ist, also wirklich, die hat einiges bewegt. Da liegt der Ursprung. Also sie wurde 1926 in Zürich geboren, hat dort da Medizin studiert und ist dann in die USA ausgewandert, also mit ihrem Mann, sie hat dann geheiratet und war dann 1965 dann auch Assistenzprofessorin für Psychiatrie an der medizinischen Fakultät auf der Universität von Chicago. Und ihr Ziel war es, und das hat man da mal ein bisschen reingelesen, und das war auch nicht nur Ziel, sondern Passion, das war wirklich ihr Lebensinhalt, von den Sterbenden zu lernen, also wirklich von Menschen zu lernen, die wissen, sie sterben demnächst. Ja. Mhm. Und wie geht man mit ihnen um, also welche Hilfe brauchen sie und so weiter. Und da hat sie dann begonnen, weil es hat damals wirklich so Sterbebegleitung hat noch nicht existiert. Ja, das war einfach, der Arzt ist ins Zimmer gekommen und hat gesagt, ja, 2 Wochen, und das, also jetzt überspitzt formuliert. Und da hat sie zu diesem Zweck dann 200 unheilbare kranke Menschen interviewt. Ja, also das war sozusagen ihr persönliches Forschungsprojekt. Also sie hat diese Betroffenen wirklich direkt gefragt nach Gefühlen, nach Gedanken zum Tod und zum Sterben und hat dann 5 Phasen identifiziert und beschrieben. Also es ist ein deskriptiver Ansatz war das. Und das waren die 5 Phasen der Trauer, hat sie das benannt. Die, was diese Menschen in dieser Situation durchlaufen. Und das waren damals die Phase des Leugnens. Ja, das kann nicht, ich leugne, dass das passiert. Dann des Erzürnens, dann des Verhandelns. Dann kommt die 4. Phase, ist die depressive Phase, was sie beschrieben hat. Und dann irgendwann Akzeptanz, also das Zustimmen. Das hat sie dann auch in einem Buch veröffentlicht, das heißt auf Deutsch Interviews mit Sterbenden, 1971, wirklich ein Bestseller nach wie vor. Und das hat letztendlich schon einen großen Einfluss gehabt, also diese Privatforschung und auch diese Publikation in diesem Buch auf die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft, also zumindest einmal die westliche Gesellschaft, mit Sterbebegleitung umgeht. Sie hat sich aber auch sehr viel Kritik anhören müssen. Also das bringe ich jetzt trotzdem noch ein, weil von der, sag ich mal, wissenschaftlichen Gesellschaft wurde bemängelt und auch bis heute bemängelt, dass diese Interviews einfach weder dokumentiert noch fachgerecht und systematisch ausgewertet wurden, also nicht nach den richtigen Vorgaben. Sozusagen, es handelt sich um einmalige, zufällige Interviews, wird ihr unterstellt, da gibt es kein Verlaufsstudio und die Antworten dieser Menschen oder dieser sterbenskranken Menschen seien von einer Person ohne Benennung der Kriterien interpretiert worden. Also darum habe ich gesagt, ihre persönliche Studie. Weil dieses Phasenmodell in seiner Art eben deskriptiv ist, also beschreibend. Sie hat was beobachtet und hat das beschrieben und sie war halt die Erste, was das gemacht hat und das eben wahrscheinlich auch diese Popularität und auch sie hat ja Gutes bewirkt, also ich will das gar nicht schlecht reden. Würde aber so verbreitet und aufgenommen, also das habe ich jetzt rausgelesen, dass das präskriptiv ist, also vorschreibend, so sollte es sein. Also es wird sozusagen quasi jetzt so dargestellt, als das ist so und das erwarte ich mir, wenn ich das jetzt beobachte. Ja.
Das wird ja zugeschrieben, das ist aber nie Ihre Absicht gewesen.
Das wird quasi zugeschrieben, ja. Das ist eine Zuschreibung vom Außen, dass quasi etwas Deskriptives als Präskriptives, also etwas Vorschreibendes, verkauft wird, also, oder dargestellt wird. Sie hat sich dann selber neu ausgerichtet. Sie hat sich dann später auf Geisterheilung fokussiert und das ist eine interessante Anekdote, hat jetzt so mit dem Thema nichts zu tun, aber vielleicht hilft es, diese Person auch ein bisschen einzuordnen. Und wurde dann von zwei Geistern, nämlich dem Geist Salem und Pedro, beraten. Ja, also die haben, mit denen hat sie gesprochen und hat dann berichtet dann halt von lebhaften Begegnungen mit Verstorbenen, zum Beispiel mit ihrem verstorbenen und geschiedenen Ehemann, mit denen hat sie gesprochen, und mit Jesus Christus. Genau. Später, also diese Erkenntnisse von Elisabeth Kübler-Ross wurden dann später vom Professor Richard K. Streich aufgegriffen und für die Anwendung im Change Management in der Wirtschaft adaptiert und erweitert. Also das ist das, wo wir jetzt ja schön langsam landen. Ja. Und seine Version des Modells streckt sich jetzt auf 7 Phasen, das sind ja diese 7 bekannten Phasen, was ja gelehrt werden, ja, und konzentrieren sich, ja, wie heute der Ursprung, auf die emotionale Reaktion von Menschen in organisatorischen oder Veränderungsprozessen. Ja. Was ich nicht gefunden habe, wie kommt der Professor Richard Streich auf die Idee, das zu übernehmen und zu adaptieren? Weil der Herr Professor selbst ist eigentlich eine sehr anerkannte Person. Also der hat ein BWL-Studium gemacht, ist ein diplomierter Betriebswirt, diplomierter Kaufmann, hat auch die Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Ist ein Professor für Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften, hat über 100 Publikationen, also Bücher, Aufsätze geschrieben, also wirklich sehr breit aufgestellt im deutschsprachigen Raum, kommt aus Paderborn. Aber trotzdem, ich bin mit der Frage bei der Recherche stehen geblieben, wie kommt man auf die Idee, das, was die Elisabeth Kübler-Ross quasi beschrieben hat, auf Organisationen umzulegen. Dazu habe ich persönlich nichts gefunden und habe jetzt da noch keine richtige Antwort. Aber vielleicht haben wir die Chance heute, das herauszuarbeiten.
Ja, vielen Dank, Alex, für die sehr spannende Einordnung. Da tauchen jetzt doch dann ein paar Fragen auf. Aber sehr cool, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, wir haben es also mit sterbenden Patienten zu tun.
Oder genau. Mit sterbenden Unternehmen. Das wäre jetzt dann so meine Frage an Ihnen gewesen. Denkst du denn, die Unternehmen sterben gerade und du brauchst jetzt eine Change-Kurve? Vielleicht ist es daher irgendwie gekommen. Man weiß es nicht. Ja, finde ich super interessant.
Naja, vielleicht bleiben wir noch bei der Frage. Also wie kommt man auf die Idee, das auf Organisationen umzulegen und vor allem im Kontext des Change-Management, ne? Und vielleicht sollte man da mal ansetzen, dass man sagt, was ist überhaupt Change Management? Also was beschreibt Change Management? Vielleicht kommen wir da das ein bisschen auf die Schliche. Ja, weil ja die erste Phase ist Schock, ne? Wird ja beschrieben. Also es verändert sich was, Schock. Ne?
Ja, die erste Annahme, die ja einem sozusagen ins Gesicht springt mit unserer Brille, ist ja, dass da die Annahme darunter liegt, dass Organisationen aus Menschen bestehen. Und wenn Organisationen Veränderungsprozesse durchlaufen, dann wird der Mensch natürlich in seiner emotionalen Stabilität massiv irritiert. Ob man jetzt direkt von Sterbeprozessen ausgehen muss, weiß ich nicht. Aber die Annahme, die dahinter liegt, ist ja, Organisationen bestehen aus Menschen. Sonst würde das für mich erstmal keinen Sinn machen.
Ja, genau. Und die zweite Annahme, dass wenn ich das bei den Menschen mache, diese Change, ne, dann, wenn ich eine soziale Gruppe habe und alle machen diesen Change nach dieser Regel sozusagen mit, dann changed sich auch das Unternehmen. Das ist nämlich die nächste Annahme, ja, die da drin steckt. Ne? Also nicht nur, dass der Mensch diese Change-Kurve durchläuft und ich ihn da so beeinflussen kann, möglicherweise, sondern dass auch das Unternehmen dann diesen Veränderungsprozess macht, weil die Menschen sich ändern. Also das tautologisch macht das Sinn, ne? Aber das ist eine zweite Annahme, die noch drinsteckt.
Ja. Genau, das ist so, hört sich so ein bisschen an, wie, weil es ja preskriptiv verwendet wird, ne? Dass quasi sozusagen die Lösung, ne, die ist auf 7 Phasen, unter Umständen das Problem erst erzeugt, ne? Manifestiert und sogar verstärkt. Ja? Also, was ich auch gefunden habe in der Kritik ist, also in der Ursprung, also von der Elisabeth Kübler-Ross, dass natürlich die Leute sagen, na, nicht jeder Mensch durchläuft diese 5 Phasen.
Ja. Ja. Und vor allen Dingen nicht linear.
Ne? Genau.
Also, ja. Es ist also sehr wunderlich. Ja. Und möglicherweise, also ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran ist. Ne? Also es gibt ja die Emotion Schock, es gibt die Emotion Trauer, es gibt Verleugnen, diese kommen ja vor. Ne? Also das würde ich ja jetzt auch nicht abschreiben. Ob sie in der Reihenfolge vorkommen, ist auch eine Sache. Und ich glaube auch, dass die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten natürlich sind. Also wenn das stimmen würde, ja, dann durchläuft je nachdem, was der andere, was die Person für eine psychische Resilienz hat, die schneller oder langsamer. Also auch das da hackelt es irgendwie, ne? Weil dann müssten die alle gleichzeitig in der gleichen Geschwindigkeit laufen, die Leute. Ja. Mhm. Also das kommt mir auch sehr komisch vor. Ja.
Das heißt, eigentlich braucht man ja, um diese Change-Kurve anzuwenden, einen Schockmoment in der Organisation. Ne? Und da verweist man ja dann aufs Change-Management. Mhm. Das heißt, Change-Management gibt es ja eben das 7-Phasen-Modell vom Streich, aber es gibt ja das 3-Phasen-Modell vom nicht Kotter, sondern Kurt Lewin. Ne?
Mhm, Kurt Lewin, ja.
Mhm. Und dann auch vom Kotter gibt es ja auch das 8-Phasen-Modell.
Ja, ja, ja. Ja,
ja. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, da hat sich jeder gespielt, ne? Sein eigenes Businessmodell dahinter gepackt. Der eine hat es mit Pinguinen gemacht, der andere macht es mit anderen Dingen. Ne?
Aber ja. Genau, das heißt, was ist dann sozusagen ein Change im Kontext dieses klassischen Change-Managements?
Ja, Change ist im Sinne des klassischen Change-Managements ein schwieriges Wort, eine Maschinenbetrachtung mal wieder. Ne? Also wenn das jetzt so abläuft mit 4 Phasen, dann matcht es ja wunderbar mit meinem Maschinendenken. Wenn ich denke, dass das eine Firma eine Maschine ist mit Bauteilen und die Bauteile sind die Menschen, ja, dann kann ich die genauso reparieren, die Maschine. Da gibt es diese Phasen und nur so kann man auf die Idee kommen mit irgendwie 8 Phasen, 5 Phasen, 3 Phasen. Das ist halt dieser strukturelle Ansatz. Das durchlaufe ich dann, lässt sich auch wunderbar verkaufen, ne, im Beratungskontext, ja, 1, 2, 3. Also ich glaube schon, dass das aus diesem Maschinendenken geboren ist und deshalb sich das auch so gut hält. Weil es würde ja keiner auf die Idee kommen, wenn man wüsste, dass das Unternehmen nicht aus Menschen bestehen, das so zu tun, ne?
Genau. Ja, in der Logik, ich probiere es anders. Ne? Das heißt, das ist ja eine notwendige Veränderung. Also das ist jetzt zur Unterscheidung, es ist jetzt keine Transition, also eine Transformation der kompletten Organisation. Das würde jetzt unterscheiden. Sondern es gibt quasi, es ist eine notwendige Veränderung, die sozusagen projekthaft durchlaufen werden muss. Mhm. Also so in einer Kurzform wird Change Management quasi unterrichtet. Ja. Und dieser Change ist sozusagen, kommt von außen, also fremdgesteuert. Das heißt, die Leute, die es betrifft, sind überrascht. Ja, also die soweit die These, die holen wir aus der Komfortzone. Also man kann nicht mehr weiter wie bisher. Die etablierten Prozesse müssen weg.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen großzügiger sind, also im Sinne von Wohlland, so ein nicht ignorierbarer Reiz, ne? Also eine Marktüberraschung?
Ja? Noch nicht, würde ich noch nicht sagen. Nein, also das Marktüberraschung ist nicht beschrieben, sondern einfach eine notwendige Veränderung, die eher von der Linie initiiert wird. Dafür, was brauche ich dann Change Manager? Also warum sage ich, wir müssen uns anpassen als Firma, unabhängig, ob es intern oder extern referenziert ist?
Ja.
So wie es gelehrt wird, also so wie es gesehen wird, sondern wir müssen das jetzt machen. Und ich denke schon, dass halt die Leute, die halt täglich mit der Wertschöpfung zu tun haben, das schockiert. Sage ich, warum? Ja. Also ich glaube, dann lässt sich das anwenden. Also ich will ja dorthin, dass ich sage, wie komme ich überhaupt in die Situation, dass ich das anwenden kann? Ja. Weil wenn der Change sozusagen vom Markt getriggert ist, ja, und ich weiß es, ja, dann brauche ich ja keine Sterbebegleitung, ja, also hart formuliert.
Also das sind jetzt ja alles noch Annahmen, die wir treffen, ne? Also deine Formulierung ging jetzt darum, wie wird Change Management eigentlich gesehen und vermittelt, und das ist ja eine Veränderung, also das ist ja die deutsche Übersetzung zu managen, ne? Da ist ja die Annahme dahinter, das könnte man projekthaft einfach durchziehen. Und dann, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber geredet, ist mir gerade eingefallen, auch diese 7 Phasen oder 5 oder 6 oder 8 oder je nachdem, welche Modelle da jetzt drunter liegen, ist ja wunderbar, um auch zu kommunizieren, wir haben die Menschen im Blick, wir nehmen die mit. Wir wissen, dass da jetzt ein Schockmoment kommt, ne? Wir wissen, dass da jetzt emotionaler Widerstand kommt. Also ich kann ja gegenüber in einem Verkaufsprozess, kann ich ja super suggerieren, wir nehmen die Leute mit in diesen Veränderungsprozess. Ja. Ne? Das macht man als guter Change Manager. Ja, genau. Genau.
Ja, das kann man dann schon erkennen. Ja, und für Leute selber ist auch cool, ne? Also das leistet eigentlich dieses Ding dann auch, ne? Sagt, mir geht's jetzt gar nicht gut und so. Und dann kommt der externe oder interne Org-Entwickler und sagt, ja, das ist klar, du bist jetzt in der Change-Kurve hier, Phase 3, 7, hier geht's gerade steil bergab, deshalb geht's dir nicht gut. Jetzt habe ich's verstanden, warum es mir nicht gut geht, ja. Also da steckt natürlich gewisse Infantilisierung drin, ne? Aber
jede Erklärung ist besser als keine Erklärung.
Ja, genau, genau. Also das hilft. Also ich glaube, dass es auch eine gewisse Linderung verschafft, ne, an der einen oder anderen Stelle. Das dann wirklich objektiv zu betrachten und sagen, pass auf, das ist eigentlich nur eine interne Referenz, die wir machen, hat mit dem Markt nichts zu tun und du wirst das einfach jetzt umgruppiert, weil es der so will, ne? Also manche Leute entwickeln ja da auch eine natürliche Immunität gegen solche Change-Programme. Habe ich halt ein neues Abteilungskürzel, ist mir auch egal. Ne? Und da siehst du dann keine Change-Kurve, nix. Ne?
Also, meine These wäre ja, wenn es intern referenziert ist, dann brauche ich das Ding. Unbedingt. Also ich habe das ja selbst einmal erlebt vor vielen Jahren, ich lasse Unternehmensnamen ja weg. Natürlich kann jeder auf LinkedIn meinen Lebenslauf sehen, das sind 11 Organisationen, darf sich jetzt aussuchen, welche das war. Und da war es jetzt so, da war ich in einer Organisation, die wirtschaftlich erfolgreich war, trotz allem verkauft wurde. Ja? Also es gab eigentlich ökonomisch gesehen keinen Grund. Ja? Aber es wurde trotzdem verkauft. Es wurde so dieser Change initiiert und es wurde quasi die Organisation verändert. Und da habe ich dann schon beobachtet, dass eben genau diese Leute auf einmal aufgetreten sind, also diese Change Manager, ja, und haben eben diese Sterbebegleitung ist ja nicht, aber diese emotionale Begleitung, also das ist schon länger her, aber man hat dann schon so, wo stehst du gerade, ja, also bist du Phase 3, dann kommst du ins Esszimmer oder bist du schon Phase 5 und so weiter. Und es wurde wirklich dann, die Leute wurden behandelt, ja, sozusagen in ihren einzelnen Phasen.
Ja, ja.
Das ist quasi die kognitive Dissonanz quasi therapiert sozusagen damit.
Ja, das war für mich damals erstmalig, ich habe sowas vorher noch nie gesehen, ja, weil ich eher früher in kleineren Unternehmen war, da macht man sowas, also in Unternehmen, wo man Marktkontakt hat und da brauchst du ja kein Change Management. Ne? Aber das war der größeres Unternehmen. Das war dann für mich schon interessante Beobachtung. Sagen wir mal so, interessante Beobachtung. Aber es hat keine externe Referenz gehabt, sozusagen, ja, sondern es war einfach eine Veränderung, die was sozusagen viele der Mitarbeitenden nicht verstanden haben. Hm. Und dann glaube ich schon, dass das ein Schockmoment auslöst, ja.
Aber dann lass uns wieder mal zurück zur reinen Change-Kurve kommen. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Dann würde ich jetzt mal Richtung Kritik übergehen. Da haben wir schon gestriffen. Aber was ist denn sozusagen aus unserer Sicht falsch an diesem Modell? Ich glaube, eins haben wir schon gesagt. Natürlich die systemtheoretische Annahme, dass Organisationen gar nicht aus Menschen bestehen. Aber da ist ja sicherlich noch mehr dahinter. In deiner Vorstellung, Alex, gerade habe ich mir gerade schon gedacht, auch die, also welche Basis gibt es überhaupt? Ne? Also das klang jetzt nicht gerade sehr wissenschaftlich.
Naja, also die Grundkritik steckt ja eigentlich schon im Ursprung dessen, also quasi wie das entstanden ist und wie das sozusagen assimiliert wurde vom Wirtschaftssystem. Aber es ist ja nicht das, also da gibt es ja viele solche Beispiele, wo anerkannte Berater ja, irgendwas aus ihrem Umfeld genommen haben und das halt adaptiert haben und das halt publizieren und sagen, das ist jetzt die neue Managementlehre. Hatten wir ja schon mal, ne, diese klassischen Managementlehren. Das ist jetzt sozusagen kein herausstechendes Merkmal, sondern also das ist üblich, ja, dass man sich der Kiste der Psychologie bedient. Ja,
ja, aber wenn, hätte ich die schon ein bisschen evidenzbasiert gerne gehabt. Ne? Also es fehlt ja hier, wenn man das mal so sagen darf. Ne? Plus die Tatsache, dass Emotionen quasi komplex sind und kontextabhängig sind und auf gar keinen Fall linear.
Also dieser rückkopplungsgedachte Gedanke, ne, aus der Kybernetik, also dass man eben einfach diese 7 Phasen durchläuft, ohne dass sie irgendwie Querverweise aufeinander hätten und dass ja, genau, alles irgendwie ganz anders kommen kann, das wird ja hier irgendwie komplett außer Acht gelassen, ne, oder es wird schlichtweg ignoriert.
Ja, und wir kennen das aus der Praxis, ne? Also habe ich auch schon erlebt, Firmen eingestampft, die Hälfte der Entwickler entlassen, da kannst du ganz unterschiedliche Dinge beobachten und das hängt halt voll vom Kontext ab, ne? Junger Scrum Master hat gerade vor einem halben Jahr angefangen, ja, Mai ist egal, dann habe ich jetzt ein kleineres Team, passt, lass uns angehen, tschakka, los geht's, weitermachen, ja? Für den Scrum Master, der quasi seit 5 Jahren diese Firmenkonstrukt betreut, bricht eine Welt zusammen, ne? Also das ist halt einfach kontextabhängig, komplex, nicht linear, Punkt. Ja, also das ist auch in der Praxis zu beobachten. Und da braucht man nicht lange suchen, dass man das widerlegen kann.
Und ein weiterer Punkt noch, die Umwelt der Organisation wird ja hier, wenn ich dieses Modell nutze, eher nur auf die Psyche und dann noch auf die emotionale Komponente reduziert. Mehr ist da ja nicht. Also man ignoriert ja vollständig, dass es noch andere Einheiten gibt, andere wirtschaftliche Zwänge, je nachdem, in welchen Umwelten ich mich da befinde. Eine Organisation ist ja eingebettet in einen Kontext, der noch viel, viel mehr Einflüsse auf die Organisation hat, als jetzt nur die emotionale Komponente der Mitarbeiter, auch im Change Management.
Ja, ich habe jetzt natürlich versucht, für mich Change Management, sage ich mal, korrekt zu formulieren. Also das ist Change Management, ne? Und das habe ich immer gesagt, das ist sozusagen der Übergang von einem stabilen Zustand, ne, zum anderen stabilen Zustand, so wie beim Gehen. Ne? Also um stabil zu bleiben, muss ich mich bewegen. Ja? Aber der Fuß ist stabil und der andere Fuß ist stabil. Ja? Es hat immer Anfang und ein Ende. Aber natürlich, wenn ich von einem stabilen Zustand zum anderen, oder man könnte sagen Ordnungsmuster, Struktur, ne, muss ich natürlich die Struktur stören. Ja? Und diese Störung dieser Struktur muss ja aus unserer Sicht nicht von innen kommen, also von der Linie an sich, ne, als Aufgabe, sondern von außen. Das muss eine externe Referenz haben, das haben wir heute schon erwähnt. Mhm. Das heißt, eine Notwendigkeit der Veränderung der bestehenden Struktur muss von außen kommen. Dann würde ich sozusagen wirklich von Change Management sprechen. Ja. Das heißt, ich muss mir bewusst in sozusagen einen instabilen Zustand begeben. Ja, das ist sozusagen der Preis. Das heißt, ich verzichte sozusagen für mehrere Monate auf klassisches Management, auf Steuerung. Das ist ja, auf das muss ich mich einlassen. Und investiere sozusagen in Prozesse oder Strukturen, dessen Erfolg ich noch gar nicht weiß, ob es funktioniert. Das ist also das Risiko, diese Wette, was ich eingehe. Ja. Das heißt, ich verlasse bewusst funktionierende Prozesse oder die, was bis jetzt funktioniert haben, und gehe in diese, wie sagt man, in so einen driftenden Zustand als Organisation, als Einheit, und damit ich auf die nächsthöhere Stufe komme, also quasi wieder auf eine passende Situation komme. Das wäre für mich Change Management. Ja. Das heißt, ich habe sozusagen ich reiße mal ein Spannungsfeld auf zwischen klassischer Steuerung, Regulierung, ne, und Unternehmertum, würde jetzt der Wohlan sagen. Ne. Ich mache ein Unternehmer, gibt eine Wette in die Zukunft ab. Das setzt dann wiederum voraus, dass quasi ich Unternehmer habe in der Organisation, die eine Marktbeobachtung machen. Die beobachten den Markt, also das Äußere, und sagen, okay, wir müssen uns da verändern. Ja, wir brauchen diesen Change. Ich schicke jetzt sozusagen mein Unternehmen in eine instabile Phase. Ja. Damit sozusagen diese neue Struktur, dieses neue Ordnungsmuster quasi wieder entsteht. Ja. Genau. Das heißt sozusagen Instabilität, die was ich im Change Management provoziere, darf nicht ziellos sein. Das ist jetzt eigentlich meine Aussage. Ne? Also intern referenziert wäre für mich ziellos, sondern irgendwie so Horizont vom Markt muss das sein, also extern referenziert. Ja. Und der Erfolg liegt ja sozusagen in dieser Phase. Also nicht dann, dass ich, wenn ich dann erfolgreich wieder stabil, sondern der Erfolg liegt eigentlich in dieser instabilen Phase. Ja. Entsteht in diesem Lernprozess, ja. was da. Ja. Ob was Gutes rauskommt, wissen wir nicht.
Die braucht es dann ja auch, ne?
Genau.
Die braucht es dann, die muss sein. Und wenn man jetzt dieses Modell nimmt, das zielt ja fast schon eher auf die Vermeidung dessen ab, ne? Also es sagt, das Modell spricht zu mir, sagt, nee, das ist böse, das ist nicht gut. Klar, wenn man weiß, woher es kommt, ne? Sterbebegleitung, ja, ist es auch richtig. Aber in dem Unternehmenskontext ist es aber richtig, das muss sein. Und diese Positivität, die du da beschreibst, die kriegen wir genau durch das wieder rein, durch den Marktbezug. Weil dann ist es nämlich nicht mehr schlimm. Weil dann sage ich, ja, wir wollen wachsen, wir wollen hier für den Kunden was machen, da, das ist jetzt unsere Wette für die Zukunft, seid dabei. Das ist ja ein positiver Gedanke. Eben. Und dann kommt man auch gar nicht auf die Idee, dass man da irgendwas therapieren muss und vermeiden muss vielleicht sogar oder abmildern muss, ja, den Change sozusagen verträglicher machen muss. Das braucht es, bei einer Marktorientierung braucht es das nicht. Also die Mitarbeiter, das muss jetzt verträglich sein, damit du dich wieder Richtung Markt orientierst. Die meisten Mitarbeiter werden Hurra schreien und sagen, ja, jetzt endlich mal Marktorientierung, jetzt kann ich echt endlich mal was tun, ja, was für einen Kunden.
Ja. Eben, und darum, ich habe das deswegen so für mich jetzt ein bisschen formuliert und zusammengeschrieben, weil irgendwie, wo kommt dieser Schock her? Also wie kommt man auf die Idee, wenn wer natürlich die Diagnose bekommt, also unheilbar krank, verstehe ich das natürlich. Also was sie beobachtet hat, das ist klar, also gehe ich voll mit, das stelle ich nicht in Frage. Aber wie kommt man auf die Idee, dass quasi ich als Mitarbeiter in einer Organisation in die Schockstarre falle? Ja? Das heißt, ich muss ja so ein Konstrukt haben in der Organisation, die nichts mit dem zu tun hat, was ich gerade beschrieben habe. Also ich glaube schon, dass oft Change Management missbraucht wird für, also nicht interne Machtkämpfe, Reorganisationen von Konzernen oder also alles, was nicht auf gut Deutsch, wir machen das halt, weil wir es machen, ja. Also und das genau, ist dann schon ein Schock. Also wenn,
weil irgendwie. Ich hatte nämlich auch gerade den Gedanken, als du das noch ausgeführt hast, ich habe jetzt auch genug solcher Projekte mitgemacht und ich dachte mir, die Versuchung ist ja sehr groß von vielen Beteiligten in diesen Change-Prozessen, dann eine Erklärung zu finden, warum Menschen dann unzufrieden sind, ne? Oder warum irgendwie man ins Stocken kommt. Und dann also ein Modell in der Hand zu haben und zu sagen, ja guck mal, laut dieser Change-Kurve sind wir jetzt halt gerade im Tal der Tränen, ist natürlich eine einfache Erklärung. Aber es ist ja sogar schädlich, nachdem, so wie du das jetzt gesagt hast, weil ja damit die fehlende Problem- oder die Nichtpassung dieser Problemlösung verschleiert wird. Ne? Man schiebt sozusagen auf die Veränderung allgemein. Man sagt, ja guck, jede Veränderung durchläuft diese Phase. Wir sind jetzt halt im Tal der Trauer. Wenn man nicht erkennt, dass eigentlich die Art und Weise, wie wir das hier gerade machen, überhaupt nicht zu dem Problem passt. Also weil es intern irgendwie übergestülpt wurde oder weil jetzt hier agile Arbeitsweisen eingeführt werden müssen, obwohl sie gar nicht zu unserer Arbeitsweise passen und. Ne? Also es ist nochmal eine zusätzliche weitere Ablenkung von der Nichtpassung zum Problem.
Symptombehandlung würde ich jetzt so salopp sagen.
Ja, oder es tötet sogar diese positive Kraft der Veränderung. Mhm. Also diese Change, indem ich quasi das Unternehmen im Sterbeprozess begleite, das ist ja für die völlig falsche Richtung. Ja? Wir wollen ja zurück ins Leben, also für das Unternehmen, unternehmerisch. Ne? Also daher diese Negativannahme, die kann eigentlich, wahrscheinlich kommt die auch nur, wenn du intern referenzierte Veränderungsprozesse hast. Ne? Mhm. Weil da ist der Metall der Tränen, da würde ich mich dann wiedersehen manchmal. Ja? Denken, okay, so, warum machen wir denn das jetzt hier? Stühle von A nach B rutschen, bringt doch jetzt gerade nichts. Was wird der Kunde sagen?
Ja, und dann habe ich nur so einen Gedanken gehabt. Nämlich, okay, jetzt gehen wir davon aus, dass ein Change eingeleitet wird. Und der ist fremdgesteuert, also klassische Organisation, und es wird was verändert. Und es hat sozusagen keine Marktreferenz, ja, nicht direkt. Und es tritt sozusagen dieser Schock ein, für mich als Mitarbeiter, weil ich denke mir, was fällt denen da schon wieder ein da oben? Ne? Das ist ein Schock. Ja. Und dann haben wir diese Gallup-Studie hergeholt. Und haben wir gedacht, naja, wenn mich was wirklich schockiert, dann muss ich ja emotional gebunden sein. Ja, da geht es ja sozusagen. Und in Deutschland sind 17% und in Österreich, glaube ich, nur 15% aller Mitarbeitenden haben eine hohe emotionale Bindung. Ja. Das heißt, der Großteil verfügt über geringe emotionale Bindung und 14% sowieso nicht. Also da denke ich mir, okay, da haben wir jetzt das ein Modell, ja, für 17% der Belegschaft. Ne?
Also, ja, aber da würde jetzt der Berater sagen, das sind ja die Leistungsträger. Also genau die müssen wir ja abholen und mitnehmen.
Abholen und mitnehmen, genau.
Oder?
Genau.
Ja.
Genau deswegen machen wir das, wegen diesen 17%.
Ja. Ich wollte jetzt, wir haben schon ein bisschen über die Funktion auch gesprochen. Also zusammenfassend, ich habe jetzt rausgehört, ne, also das ist die Legitimation in der Beratung, ne, einfach Blaupausen zu verkaufen, so eine Scheinsicherheit, probieren irgendwie die Belegschaft zu beruhigen. Das sind alles so Funktionen, die diese Modelle da übernehmen. Fällt euch da noch was ein, bevor wir dann gleich noch auf Alternativen mal schauen? Wir wollen jetzt nicht nur ranten, sondern auch noch Alternativen aufzeigen.
Also was man, ein kleiner Punkt, noch den man halt, den wir schon gestriffen haben, man tut sich so als Scheinexperte oder als Experte darstellen. Ja, ja. Ne? Also wenn ich dann so dastehe und im Stabsmeeting, hier Kübler-Ross und hier habe ich Interviews und das trifft da und sowas, und dann denkt, sind alle demütig und man tut so dieses Expertentum rausholen. Ne? Jetzt wissen wir, das ist nicht evidenzbasiert, hat mit Expertentum nichts zu tun. Ja? Vielleicht hat derjenige dann auch mit irgendeinem Geist gesprochen, ja, überlegt sich da was. Aber das halte ich für, es ist gängige Praxis, ne? Dass man das sich so auf die Schultern schreibt dann.
Gut. Dann Alternativen. Was macht man denn stattdessen?
Alternative für intern referenzierte Veränderung und deren Behandlung würde ich jetzt keine haben. Also ich würde sagen, wenn einer glaubt, er muss jetzt im Konzern umstrukturieren aus irgendwelchen Gründen, das was keine, also was nichts mit einer Veränderung der Umwelt außerhalb der Organisation hat, ne, marktreferenziert, dann würde ich sagen, das passt.
Ja, also weitermachen.
Weitermachen, ja. Schockbehandlung und so weiter. Ne. 7 Phasen durchlaufen.
Also die ehrliche Antwort wäre wahrscheinlich, also ich würde es wahrscheinlich weglassen, also einfach nicht tun. Also wenn es keine Marktreferenz hat und wenn es keinen Bezug hat, dass irgendwas besser wird, dann würde ich es wahrscheinlich einfach nicht tun.
Unser Angebot, glaube ich, wäre eben diese Unterscheidung interne, externe Referenz. Dass ich sage, okay, dieser Change, was gerade diskutiert ist, auf Basis welcher Marktbeobachtung baut der auf? Also wo ist das zu lösende Problem? Oder der nicht ignorierbare Reiz von außen. Wo ist die unternehmerische Wette? Ja?
Bei Martin, um auf deinen Punkt noch einzugehen, also klar, weglassen, aber ich glaube, also wenn ich jetzt gerade auch in Großkonzernen unterwegs bin, würde ich jetzt zumindest sagen, ich habe Verständnis dafür, wenn es politische Machtspielchen gibt, die solche Veränderungsprozesse notwendig machen, einfach weil man das Business-Theater mitspielen will. Und dann kann man sowas dann auch noch mit abfrühstücken, ne? Aber dann sollte man sich zumindest bewusst sein, ich spiele hier gerade ein intern referenziertes Spiel, ich mache hier gerade ein Machtspielchen. Und da kann ich mich auch da vorne hinstellen und sagen, ja gut, als Change Manager, da weiß man natürlich hier Change-Kurve, 7 Phasen und so, ne? Dann kannst du ja das einfach wunderbar allglatt durchspielen. Ne?
Also dann hat das auch eine Funktion. Ich habe das auch schon mal gebracht, diese Kurve. Da habe ich mir diese Mechanik auch bedient. Und da bin ich natürlich zu sehr Praktiker. Ich werde mich jetzt nicht hinstellen und gegen irgendeinen Change, einen internen, da wo ich vielleicht sogar mehr Geld verdiene, mich wenden. Aber wenn man es ganz ehrlich betrachtet, selbst diese Machtspielchen, die muss man sich ja genau anschauen. Was ist denn das für ein Machtspiel? Ist das konstruktiv, dass quasi Vertrieb mit Marketing gerade sich bekämpft oder so und konstruktiv irgendwie sag ich, einen Konflikt austragen, ja, dann kann man das laufen lassen. Wenn es jetzt nur Machtspielchen auf persönliche Ego oder was auch immer, auch dann ist das auch dekonstruktiv und also macht Verschwendung und müsste man eigentlich sein lassen. Ja? Also müsste halt irgendwie herkommen und sagen, macht euer Machtspiel nicht. Das bringt uns gerade nicht weiter. Ja? Das wäre die ehrliche Antwort dazu. Aber ja, aber aus der Praxis gebe ich dir vollkommen recht. Also, da muss man halt das Spiel mitspielen.
Ansonsten, was ich mir noch aufgeschrieben habe, also die Annahme, die ich ganz oft sehe, dass man ja solche Veränderungen auch einfach von vornherein als Projekt sieht und diese dann auch als solches durchmanagt. Und ich glaube, hier wäre also das Angebot von uns, diese Veränderungsprozesse als eben Prozess zu verstehen und nicht als irgendein Projekt, den man einfach durchmanagt. Viel mehr kann ich da jetzt, glaube ich, gar nicht zu sagen, außer dass man eben dem Rechnung trägt, dass es halt komplex ist und man nicht dieses 7-Phasen-Modell da einfach drüber bügelt und dann ist gut. Ja, da muss man halt auch aushalten können, selber.
Wir durchlaufen jetzt diese 7 Phasen und dann ist sozusagen die Organisation wieder in einem super stabilen Zustand. Ja.
Aber das hält sich auch hartnäckig. Also ich glaube, wie heißt das, ein sich nicht abnutzender Irrtum?
Ja. Ja.
Mhm. Also ich bin auf vielen Konferenzen, in jedem Talk, ja, da haben wir ein Projekt und jeder so in Gänsefüßchen immer, ja, und das Publikum lacht und so, Change ist kein Projekt, aber das nützt sich nicht ab. Also das wird gnadenlos.
Naja, und wenn das dann nicht klappt, weil es ja etwas also Beschriebenes, ne, Deskriptives, als Präskriptives verkauft wird, ne, wir durchlaufen jetzt diese 7 Phasen alle miteinander, ne, der eine mehr oder weniger, Gallup-Studie natürlich, ne, manche sind da gar nicht so gebunden. Und dann gibt es halt welche, die machen das nicht mit. Ja? Und dann klappt es vielleicht nicht, weil mit dem Change. Ne? Und dann hast du natürlich auch einen Schuldigen. Also sozusagen, irgendein Manager geht zum Berater und sagt, du kannst du bei mir Change Management machen. Sagt er, ja, kein Problem, mache ich jeden Tag. Ne? Und dann kommt er mit dem 7-Phasen-Modell, ja, und dann machen halt ein paar Leute nicht mit. Und dann sagt er, ja, das Modell stimmt, ja. Ja. Aber die Leute sind das Problem, die weigern sich. Ja, und so weiter und so fort. Ja.
Kannst du gleich den Mindset-Workshop da hinterher verkaufen. Ist gut.
Den gibt es ja, dazwischen.
Du hast dann die Funktion der Entlastung. Also als wenn ich sage, ich bin da verantwortlicher für diesen Bereich, habe ich zumindest, kann ich sagen, ich habe alles, was die Management-Werkzeugkiste hergibt, habe ich angewendet. Ja? Also mir kennt es ganz strikt drin.
Ja, aber es hat ja auch dieses Projektcharakter. Wahrscheinlich ist für die Belegschaft ist das auch eine tolle Sache, weil du sagtest gerade Entlastung, ne? Weil dann ist dieser Change quasi vorbei. Da können wir wieder normal arbeiten. Endlich. Ja. Warten mal, bis der nächste Change kommt, ne? Das nächste Beratungshaus durchgetrieben wird. Aber in der Zwischenzeit muss man nicht changen und dann kann man arbeiten. Ne? Also vielleicht ist es auch diese Entlastung auch nötig, ja, dass es Phasen gibt, wo kein Change angeblich ist.
Ja, was mich zu dem anderen Punkt bringt, dass ja generell habe ich auch im Buch beschrieben noch, so dieser minimalinvasive Ansatz ist ja bei solchen Veränderungsprozessen deutlich besser geeignet als diese Großprojektlagen. Ne? Also erstmal konkretes Problem herausarbeiten, sich fragen, habe ich das Problem überhaupt verstanden und wie kann ich jetzt ganz konkret minimalinvasiv, um in einer Analogie beim Doktor zu bleiben, jetzt probieren, da Besserungen zu schaffen oder halt auch nicht und nicht direkt einfach nur bei einem Schnupfen den Patienten in den OP-Saal zu schieben und alles rauszunehmen, was halt irgendwie komisch aussieht. Ne? Also ich erwarte mir eine klare Diagnose, bevor ich irgendwelche Veränderungen angehe. Ist aber halt nicht anschlussfähig.
Ja, oft nicht. Ne?
Oder also, schwieriger.
Wenn man sagen würde, wir machen jetzt einen Change und sagen, ja, wie ist denn der Change-Plan für das nächste 2 Jahre und was müssen wir alles umwälzen? Und wenn du daherkommst, sag gar nichts, wir fangen jetzt mal mit einem kleinen Projekt an, kostet 10.000 Euro und das wird wirksam sein und davon machen wir 20 Stück, wenn es sein muss, dann kriegst du diesen Auftrag nicht. Ja.
Ich ich würde so dieses klassische Change Management ersetzen durch eben die
Schutzräume.
Schutzräume, genau, danke. Ja.
Der Klassiker.
Schutzraum, ja. Ne? Also wenn ich jetzt, natürlich spricht man gerne noch an Change Management, wenn es erfolgreich war, und sagt, hey, man betrachtet den Erfolg und nicht diesen Leidensweg, ne, von diesem instabilen Zustand zum anderen, ne? Also von der Pferdekutsche zum Auto, von der Kerze zur Glühbirne und so weiter, ne? Und oder Stichwort Glühbirne, weil wieder Edison ja diese Glühbirne erfunden hat, 1879 war das, 79, und hat das zum Patent angemeldet, haben sie gesagt, naja, Fehlschlag, braucht kein Mensch. Ja, also das ist, für ihn war das einfach, das hat keiner gejubelt. Ja. Das war erst viel später, also dieser Übergang halt von einem stabilen Zustand zum anderen ist ja gepflastert von Niederlagen, würde man jetzt sagen. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich die Qualität, was eine Organisation braucht, dass ich sage, ich begebe mich aufs dünne Eis mit meiner Belegschaft. Also auf das sollte man sich ja eigentlich eher vorbereiten, also weil wir vorher gesagt haben, Alternativen. Also ich würde sagen, dieses gemeinsame Ausbrechen, gemeinsam heißt Mitarbeiter mit Führungskräften aus diesen Steuern und Regulieren. Das muss man üben. Wir brechen da jetzt gemeinsam aus. Wir wissen, dass das jetzt unangenehm ist, weil einfach diese Formalität wegfällt. Ja? Mhm. Aber wir wissen auch, dass wir das machen müssen, dass wir halt wieder überhaupt noch relevant sind für den Markt, jetzt hart formuliert. Ja.
Die Musterbrecher würden das jetzt hier Strapazierfähigkeit nennen, ne?
Ja.
In ihrem letzten Buch. Also, dass man das einfach einübt, wie beim Sport auch. Ich kann halt nicht erwarten, dass ich direkt den großen Marathon laufe, aber ich muss halt Stück für Stück mir bewusst machen, dass wir diese Strapazierfähigkeit im Team oder in der Organisation einfach einüben, dass es zum Normalfall wird und nicht, wie du gesagt hast, Martin, ne? Jetzt, oh Gott sei Dank, jetzt hier Projekt, jetzt wird halt Change gemacht und danach nicht mehr, sondern es ist die Normalität, ständig irgendwie diesen Störauftrag von außen zu haben, um zu lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen.
Genau.
Und das kostet Geld, ne? Also diese Widerstandsfähigkeit zu erzeugen, das ist Üben, das ist Aufwand, ne? Also das sind gewisse Redundanzen, wie wir sie auch im biologischen System ja haben, ne? Also es ist nicht umsonst, dass wir zwei Lungen haben, ne? Also der Körper arbeitet da bewusst mit redundanten Systemen, da wo es wichtig ist.
Und genau, und man darf das natürlich nicht übertreiben. Das ist quasi so, alles ist immer in Bewegung, ne? Also es wird ja auch oft so verkauft, ne? Also noch, alles fließt, ja, und permanente Change und permanent Transition, das, du brauchst einen stabilen Zustand, also du kannst dich nicht permanent bewegen, ja, es geht nicht, ja, das heißt, die Kunst ist eben diese, wie nennt es der Sprenger, hat er gesagt, es geht nicht um Balance, wäre ja Stillstand, sondern ums Balancieren, ja, also diese Paradoxie braucht die Bewegung, um wieder zur Ruhe zu kommen, und ich brauche die Ruhe, wieder in Bewegung zu kommen. Das ist, glaube ich, ja, dieses Spannungsfeld, ja, Steuerung regulieren und ab und zu diese unternehmerische Wette machen, weil es notwendig ist, ne? Immer diese externe Referenz.
Ja, deswegen minimalinvasiv. Ja, ich kann nicht mich jede Woche in eine Vollnarkose-OP begeben. Also das mache ich nicht lange mit. Ja. Und selbst der minimalinvasive Ansatz ist schon eigentlich nur ein Notfall, wenn man so will. Ne? Also am besten mache ich halt einfach jeden Tag Sport und probiere überhaupt irgendwelche Eingriffe zu vermeiden. Aber das ist ja auch nichts anderes, ne? In der Analogie mit uns Menschen, dass wir uns halt strapazierfähig machen, uns anderen in anderen Umwelten begeben, mit anderen Leuten reden, immer auf andere Konferenzen gehen, Sport machen, den Körper ständig unter Reize setzen, um halt eben anpassungsfähig zu bleiben.
Üben. Also üben. Das ist am Ende vom Tag, wenn wir über Alternativen mehr reden, ja, also wenn die Übung fehlt, sozusagen, für Organisation, okay, dann ist es ein Schock, verstehe ich. Ja. Egal ob extern oder intern referenziert, das wird es dann mal außen vor, ist ein Schock. Aber wenn ich als Organisation in Übung bin, ja, und das heißt, wenn ich sozusagen die Entscheidungskompetenz, etwas verändern zu dürfen, zur Fachkompetenz lege, also wenn die Leute, die eine Ahnung haben, was draußen am Markt abgeht, wenn die ja entscheiden dürfen. Ich bringe ja schon Organisation in diese Übungsphase. Mhm. Oder mehrere Personen. Oder also warum sollen da nur ein paar wenige in der Organisation drüber nachdenken dürfen, wenn es jeder könnte, ja, der was entsprechende Kompetenzen hat? Das ist halt, das wäre halt für mich so die Alternative. Also was muss ich tun, damit jede Person, die für die Organisation arbeitet, in der Lage ist, eben diese externen Reize wahrzunehmen, ne, also die nicht ignorierbaren Reize wahrzunehmen und eben entsprechend dann einen Veränderungsprozess einzuleiten. Ja. Dann sind wir nämlich minimal invasiv. Ja. Und nicht warten und sagen, ja, okay, für das bin ich nicht zuständig, ich gebe es mal weiter. Ja. Das machen 100 andere, ne, dann hat man irgendwann diese Lawine. Ja.
Also ihr habt mir sehr geholfen, hat mir nochmal geholfen, mich da klar zu denken bei der Change-Kurve. Wollt ihr noch was ergänzen? Haben wir was vergessen in dem Kapitel?
Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt und das mehrmals.
Alles gut.
Ja.
Ja, dann sage ich vielen Dank für die Vorbereitung und die spannende historische Einordnung. Wir wünschen euch da draußen viel Spaß beim Beobachten und sage bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bis dann.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.